This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency.
The tech scene is causing what's in.
Look, I'm running
Chinese. He's trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hype-Instituts. Ich bin Christian, ich bin Manager für Research and Strategy beim Media Lab Bayern und normalerweise moderiere ich diesen Podcast ja mit meinem lieben Kollegen Johannes, der ist Design Manager auch im Media Lab. Und jetzt ist es diesen Monat aber so, dass Johannes gerade urlaubsmäßig in Japan unterwegs ist und deshalb nicht dabei sein kann. Und ich müsste natürlich trotzdem unbedingt wissen, was der Hype gerade macht. Und deshalb hat er mir eine Sprachnachricht geschickt. Johannes, was macht denn jetzt der Hype auf der anderen Seite der Welt?
Hallo mit 7 Stunden Zeitverschiebung. Ich bin dem Reisehype des Jahres gefolgt und nach Japan abgedüst und muss sagen, ist ganz geil. Grüße aus Kyoto gerade, wo ich noch ein paar Tage sein werde, bevor es dann wieder langsam zurückgeht. Ja, überraschend wenig und das ist sehr angenehm. KI-Themen hier, also richtig Urlaub und damit gebe ich wieder zurück ins Studio nach München. Grüße und bis demnächst.
Ja, das klingt alles ziemlich gut, würde ich sagen. Aber eine Podcast-Folge muss ja irgendwie trotzdem noch dabei rauskommen. Und dazu hatten wir dann eine Idee. Wir hatten in der letzten Folge ja mal wieder ziemlich viel über KI gesprochen. Aber wir kommen dabei ja immer sehr aus so einer theoretischen Perspektive und meckern auch ziemlich viel. Und da habe ich mir dann gedacht, dass ich die Chance nutze, dass Johannes nicht da ist und mir einen Gast einlade, die nicht nur praktisch und pragmatisch, sondern vielleicht auch ein bisschen weniger bearish, ein bisschen zugewandter vielleicht zu dem ganzen Thema steht. Weil wenn die Katze aus dem Haus ist, können die Mäuse mal auf den Tisch tanzen und so weiter. Und ich freue mich deshalb, dass ich heute Lena Jackert im Podcast habe. Lena ist eine ehemalige Kollegin des Media Labs und heute stellvertretende Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Und sie hatte uns nach der letzten Folge eine nette Mail geschrieben mit ein paar spannenden Perspektiven zum Thema KI-Einsatz in einem Medienhaus. Und ja, Lena, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Christian, freut mich, dass ich heute mit dir auf dem Tisch tanzen darf.
Ja, genau. Ich hatte es schon angesprochen. Du hattest uns nach der letzten Folge eine Mail geschrieben und so ein bisschen, Johannes hat ja sehr, sehr kompetent den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität nochmal erklärt, wenn es um KI ging. Und du hattest so ein bisschen eine eigene Perspektive da drauf, weil du natürlich, und das sagen Johannes und ich auch oft, wir sind halt ja nicht in der tatsächlichen Praxis, wir beobachten halt, wir beraten teilweise und wir sind irgendwie in der Branche drin, aber wir machen den Kram natürlich in den meisten Fällen nicht selber. Das ist bei dir anders. Und vielleicht erzähl doch einfach mal, was so nach der letzten Folge so ein bisschen dein Eindruck war über diese ganze Debatte, steigert KI jetzt eigentlich im Medienbereich die Effizienz oder die Effektivität?
Also die Antwort ist natürlich jetzt auch nicht so einfach und ich bin die Letzte, die sagt, mit der KI geht die Effizienzkurve steil nach oben. Aber es ist tatsächlich ein Riesenthema in der Medienbranche und unter diesem oder im Schwung von diesem Hype werden jetzt einfach viele Prozessthemen diskutiert, die auch, wenn man genau hinschaut, gar nicht so viel mit KI zu tun haben. Aber der wirtschaftliche Druck auf der Medienbranche beziehungsweise auf den Verlag, auf den traditionellen Medienhäusern, die aus dem Printgeschäft kommen, ist einfach wahnsinnig hoch. Und deswegen gibt es da schon Bereiche, in denen KI oder ich würde immer sagen KI und Automatisierung doch echt Effizienzgewinne versprechen und auch belastbar liefern. Nämlich zum Beispiel in solchen Bereichen wie der Printseitenproduktion. Also das ist was wir uns gerade, und nicht nur wir, sondern ich glaube alle Verlage in Deutschland gerade angucken. Wie kommen Inhalte mit möglichst wenig Aufwand in möglichst hoher Qualität auf eine gedruckte Zeitungsseite? Das ist ein Bereich, der auch, was jetzt die ganze Debatte um bedroht die KI den Journalismus und damit indirekt unseren demokratischen Diskurs, ziemlich unproblematisch ist sozusagen, weil es geht um die reine Produktion, um das Layout sozusagen in allererster Linie. Und da gibt's einfach Verlage, die durch den Einsatz von solchen Lösungen schon massiv an Effizienz gewonnen haben, sprich Stellen eingespart haben in der Produktion.
Deswegen also mal so ganz dumm gefragt, weil klar, ich kenne auch die Beispiele und so diese Möglichkeiten, das ist etwas, was gehen könnte, ganz blöd gefragt. Und das funktioniert auch.
Ja, also ist die Frage, was man unter funktioniert versteht. Die KI macht jetzt keine Zeitung, also die KI gemachten Zeitungen sehen in den seltensten Fällen, und ich habe noch kein Beispiel gesehen, wo die so aussehen wie vorher, sondern wie man da an Effizienz gewinnt, ist eine Mischung aus Technologie und Produktveränderungen. Und in der Regel verändert sich dann schon auch die Zeitung, also die Layouts werden simpler. Manche Traditionalisten würden vermutlich sagen schlechter. Also was zum Beispiel die KI nicht besonders gut kann, ist so Kleinteiligkeit, also Meldungsspalten und solche Geschichten. Aber es kann sich schon sehen lassen, muss man schon sagen.
Du hast auch schon gesagt, da sind konkret Arbeitsplätze verloren gegangen oder eingespart worden. Gab es denn überhaupt noch so viele Blattmacher? Oder ist das wirklich ein Wirtschaftsfaktor?
Also die allermeisten Verlage haben es so gemacht wie wir in den vergangenen Jahren, dass sie sozusagen diese Produktion von Zeitungsseiten zentralisiert haben an Desks. Also dass man sowieso die Reporterinnen, die Autoren draußen in den Lokalredaktionen oder in den Ressorts befreit hat, wenn man so will, von Print oder von der Arbeit an der Zeitung selber mehr und mehr, und dadurch eigentlich schon einen riesen Effizienzgewinn erzielt hat. Also dadurch, dass man da die Prozesse standardisiert hat, vereinfacht, zentralisiert, ist schon wahnsinnig viel passiert. Auch da ist es eigentlich immer mit einer Vereinfachung, Standardisierung vom Layout einhergegangen. Also bei uns sehen heute die Lokalseiten alle sehr ähnlich aus. Aber doch, wenn man zum Beispiel guckt nach Dänemark, da gibt's eine Mediengruppe, die haben von ungefähr 74 Leuten, die an den Desks gearbeitet haben, sind die jetzt durch quasi Umstrukturierungen in dem ersten Schritt und dann durch die KI, die einsetzen, auf jetzt 24 runtergegangen.
Darf ich da kurz, ich finde es super spannend, und verzeih mir, der Geist des Klingebiel schwebt natürlich über uns, wenn ich mal so ein bisschen Advocatus Diaboli-mäßig nachfrage. Wenn du sagst, okay, es gab diese Standardisierungen und das hat dazu geführt, dass Stellen eingespart werden konnten, dass Prozesse einfacher geworden sind, dass teilweise Journalistinnen und Journalisten von diesen Aufgaben befreit wurden, wie du gesagt hast. Welche Rolle hat die KI dabei genau gespielt und braucht, also konnte man das nicht auch durch Umstrukturierung, also ich meine so, war der größere Einfluss darauf, war das die KI, die Technologie, oder war das halt, dass Umstrukturierungen, Standardisierungen angegangen wurden, die vielleicht lange überfällig waren?
Beides.
Ich weiß es wirklich, also es ist keine geladene Frage, ich weiß es wirklich.
Also die Dänen zum Beispiel sagen, die sind da auch sehr offen, bei denen war ungefähr sozusagen die Hälfte der Einsparungen war tatsächlich lange versäumte, nachgeholte Umstrukturierung. Und die andere Hälfte war dann aber tatsächlich diese KI, die halt auf Knopfdruck sozusagen dir das ganze Seitenstrecken produziert. Und die Kollegen sagen, da macht ein oder verantwortet ein Redakteur, eine Redakteurin so 70, 80 Zeitungsseiten pro Tag. Das ist schon wert, den schafft. Also selbst wenn man nur wenige Klicks braucht für eine Zeitungsseite, schafft man das ohne Systemunterstützung nicht.
Also so ein bisschen, ja, auf der einen Seite vielleicht strukturelle Veränderungen, die auch ohne KI mal nötig gewesen wären, gleichzeitig aber auch in dieser Form nicht möglich ohne die Technologie. Finde ich schon super spannend. Vielen Dank für den Einblick, dass es da also offenbar dieses eine Versprechen offenbar gehalten wird. Also wenn wir von Hype und immer so von diesen hohen Versprechen irgendwie sprechen, die gemacht werden von den KI-Begeisterten unter uns, sag ich mal. Wie ist denn deine Sicht, wenn man mal von jetzt, okay, wir so Seiten bauen, abgehakt, funktioniert, macht es offenbar wirklich tatsächlich einfacher und schneller und effizienter oder effektiver? Eins von beidem. Und wie stehst du denn so zu den ganzen anderen Versprechungen? Also von, ich sag mal, was stärker in Richtung Inhaltsproduktion geht, was vielleicht auch in Richtung von investigativem Journalismus geht. Also es gibt ja noch eine ganze Reihe andere Versprechen. Ich bin sicher, auch an dich treten wahrscheinlich täglich irgendwie Leute ran, die neue Lösungen parat haben. Und auch bei uns im Media Lab entstehen ja Lösungen zu kleinteilige Sachen. Was ist denn so, wenn wir außer der so Seiten bauen, was ist denn so die nächste große Baustelle, wo du sagen würdest, da siehst du wirklich Potenzial?
Also vielleicht noch kurz ein Wort zum Thema KI und Seiten bauen. Da muss man auch sagen, der Hype hilft jetzt da gerade auch Lösungen, die mit KI eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, aber die jetzt einfach unter dem Label laufen. Das meiste, was da unterwegs ist, sind regelbasierte Systeme sozusagen, die jetzt aber durch die ganze Debatte halt irgendwie einen irren Boom auch erfahren. Und so ähnlich ist es auch bei den ganzen generativen Themen. Also es gibt ja schon, also Roboterjournalismus gibt's auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Also zum Beispiel sozusagen automatisiert generierte Texte über Regionalfußball oder Wetterbericht.
Das war, glaube ich, mal Spielberichte und irgendwie Börsennews. Die waren, glaube ich, auch schon vor 10 Jahren oder so der Use Case irgendwie so, ja.
Genau. Und mein Eindruck ist, dass das jetzt auch wieder so ein Revival erfährt. Also dass auch das, die Portale, die das sozusagen schon länger machen, haben jetzt natürlich ein bisschen neue Werkzeuge durch KI. Aber mein Eindruck ist, dass die jetzt einfach ja neue Aufmerksamkeit kriegen. Und tatsächlich ist auch das nach wie vor ein Bereich, wo ich glaube, dass das schon einen Effekt haben kann. Also eine der großen Herausforderungen, die wir haben im Lokaljournalismus, ist ja mit Blick aufs digitale Abo-Geschäft, wie halten wir die Leute in den Abos? Das ist die 100 Millionen Euro Frage für alle Verlage in Deutschland und nicht nur. Und da ist sozusagen dieses Thema, ein Abo im Digitalen ist ja nicht wie früher ein Produkt, also eine Zeitung oder auch ein lineares Fernsehprogramm, das halt so ist, sondern ein Abo im Digitalen ist ein individuelles Nutzungserlebnis. Und die Frage, was müssen wir jedem User, jeder Userin da bieten, damit dieses Produkt oder diese User Experience sozusagen in dem Abo funktioniert, die führt immer wieder zu der Antwort, wir brauchen mehr Content. Und gerade im Lokalen ist man an einem Punkt, wo man merkt, unser Content skaliert aber nicht. Also das, was ja unser Argument ist im Lokalen oder unser USP, dass wir vor Ort sind und vor Ort Inhalte von vor Ort liefern. Und eben, die sind in der Regel nicht skalierbar. Und ich glaube, dass da an diesem Punkt so automatisiert erzeugte Nachrichtentexte, also Roboterjournalismus 2.0, wenn man will, dass
aber
da nicht schon
3.0.
oder
wir haben's
mindestens,
ja.
dass das so ein Grundrauschen erzeugen kann, was uns da helfen kann.
Also ich bin ja hier auch im Hype-Institut, ich bin ja on the record sagen, vielleicht gibt's einfach genug Content, vielleicht brauchen wir nicht mehr Content. Aber interessant, weil zwei Punkte finde ich daran super spannend, was du gesagt hast. Zum einen dieser Aspekt von durch den Hype werden da auf einmal Sachen wieder interessanter, die es eigentlich schon länger gibt, aber die irgendwie den Durchbruch nicht geschafft haben. Das deckt sich ja total mit dem, was Charlie Beckett auch immer gesagt hat. Das ist, ich glaube, ist ja in der London School of Economics, glaube ich, Professor. Das H in Hype-Institut steht für Halbwissen. Auf jeden Fall, der war ja im letzten Jahr viel auf Konferenzen zum Thema KI. Der hat bei uns im Media Lab für den KI-Report das Vorwort geschrieben und hat immer wieder erzählt so, hey, er beschäftigt sich eigentlich auch seit 15 Jahren mit dem Thema und jetzt hören die Leute endlich zu. Also auch da, vielleicht da sehe ich auch mal ein schönes Beispiel, okay, Hype hat da halt in dem Fall auch nicht nur negativ, also wir reden hier über Hype immer so krass negativ, aber da tatsächlich auch mal, hey, sowas mal durchsetzen zu können oder mal so eine Strukturveränderung, das Schaffen von Standards oder so mal angehen zu können auf dieser Hype-Welle, warum nicht, ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich dann tatsächlich auch einfach spannend finde, ist, dass du sagst, dass gerade offenbar, okay, doch dieser Generieren-Teil vielleicht doch noch eine Relevanz hat. Ich war halt immer so, stand immer so auf der Position, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, ich sehe total, was Machine Learning, Automatisierungstools oder halt in Ermangelung eines besseren Worts KI irgendwie kann, was kleine Anwendungsfälle sein können, was wirklich das Leben von Medienschaffenden, Journalistischen und anderen wirklich im Detail irgendwie besser machen kann. Aber so immer dieser Teil, okay, wir lassen wirklich Sachen generieren und wirklich dieses Roboterjournalismus-Teil war immer so ein bisschen das, ja, okay, aber das ist es bestimmt nicht. Kannst du da das vielleicht nochmal so ein bisschen ins Detail gehen und so ein bisschen, okay, warum es das vielleicht doch ist? Oder eine Möglichkeit, also nicht sagen, okay, es wird jetzt der Roboterjournalismus, aber warum doch zusätzlich zu vielleicht den anderen Anwendungsfällen, die ich jetzt gerade meinte, so nischige Sachen, kleine Alltagshelfer und sowas, warum doch tatsächlich vielleicht auch der Roboterjournalist, um jetzt mal in dem Wort zu bleiben, doch noch nicht ganz weg ist?
Das ist ja, die Redaktionen stehen ja unter immer größerem wirtschaftlichen Druck und man muss immer genauer überlegen oder stärker priorisieren, wofür man seine Arbeitskraft einsetzt als Reporterin, als Reporter. Und es ist so, sage ich mal, geltende, herrschende Meinung, dass es mehr Sinn macht, sich zu konzentrieren auf wirklich quasi wertschöpfende Artikel und Inhalte, also Artikel, die einen Mehrwert schaffen für die User, für die Nutzer, die für die auch die Leute bereit sind zu zahlen. So. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, und das hat man so ein bisschen, es hat es dazu geführt, dass man das Nachrichtliche vernachlässigt hat. Das heißt aber nicht, dass das die Leute nicht auch interessiert. Das ist vielleicht kein Content, für den Abos abgeschlossen werden, aber das ist was durchaus Leserinnen und Leser findet. Also vielleicht vergleichbar, wir experimentieren gerade auch relativ viel mit Vereinsmeldungen, also Stoffen, die unaufgefordert eingesandte Manuskripte sozusagen, gibt es im Lokaljournalismus ganz viel, also Meldungen von Vereinssitzungen, von eben Ausflügen von Kindergärten. Es kommt eigentlich, also im Print ist es ein Riesending schon immer, ist aber auch was im Digitalen halt echt auf so Mikroebene durchaus ein Publikum hat. Und das sind so Inhalte, wenn man die automatisiert bearbeitet ausspielen kann und dann vielleicht auch noch einigermaßen gezielt ausspielen kann für die Zielgruppe, für die das relevant ist, ist genauso wie ein automatisiert generierter Inhalt zu einem Regionalliga oder noch tiefer Spiel, das erreicht am Ende vielleicht nur eine kleine Anzahl von Usern, aber vielleicht eine besonders treue Audience. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein relevanter Use Case ist, wo wir aber auch noch haben, muss man sagen, wir jetzt auch noch am Anfang stehen. Aber das ist ein Bereich, wo man sagen kann, okay, alles, was so rein nachrichtliche Berichte sind, und das ist ein schon sehr klar umgrenztes Feld, wo das möglich ist. Also alles, was irgendwie datengetrieben ist und man eigentlich nur noch um die Daten rum Sätze formulieren lässt sozusagen, können die Reporter und die Autorinnen entlastet werden, um eben tiefgehende, interessante, spannende, emotionale Lesegeschichten zu produzieren.
Finde ich total spannend, weil ich sehe da auf einmal so eine Schnittmenge aufploppen zwischen, wir haben auf der einen Seite diese sehr technologische Innovation von KI, wo immer so diese Frage ist, wie lösen wir also diese Frage, okay, Leute vertrauen Journalismus nicht mehr, Leute sind nicht mehr bereit dafür zu bezahlen, das sind alles soziale Probleme, wie können wir sie technologisch lösen? Aber ich finde tatsächlich, was du da beschreibst, ist irgendwie ein sehr schöner, das hat so ein was Empowerndes irgendwie. Also ich finde also total, ja klar, interessieren jetzt die berühmten Kaninchenzüchter außerhalb dieses Vereins oder der Angehörigen des Vereins nicht so viele, aber die interessiert's halt. Und die haben irgendwie auch ein Recht, ihre Themen dann vielleicht auch in der Lokalzeitung abgebildet zu kriegen. Und wenn das was ist, was dann durch KI möglich wird, da sehe ich total, was du gesagt hast, also dass es so ein Bindungseffekt sicher irgendwie haben kann und so ein verbindendes Element zwischen den Nutzerinnen und Nutzern dann wirklich auf der lokalsten der Lokalebenen mit so einer Zeitung wie zum Beispiel eurer oder anderen Regional-Lokalmedien irgendwie wie schaffen kann. Und das finde ich gerade irgendwie ein sehr schönes Beispiel für so ein Overlap von, ich sag mal, einer technologischen Innovation mit einem sozialen Effekt irgendwie dabei. Finde ich tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Vielen Dank, muss ich auch nochmal drüber nachdenken.
Ja, wir experimentieren oder wir haben schon ausgerollt sozusagen so ein Up, also diese Texte erreichen uns oder Inhalte erreichen uns über ein Upload-Portal, also eine Art Online-Maske sozusagen, wo Schriftführer und Vereinsvorsitzende und so ihre Inhalte hochladen. Und wir sind auch gerade am Überlegen, ob wir da einen KI-Assistenten integrieren, wenn dann aber so transparent. Also weil wir merken auch, dass sozusagen die Inhalte, die da hochgeladen werden, die werden 1:1 nach einem inhaltlichen Check, aber sonst unredigiert, veröffentlicht mit dem entsprechenden Hinweis, dass diese Inhalte nicht aus der Redaktion kommen, sondern direkt vom Verein, von dem Kindergarten. Wichtig ist auch, das sind keine Unternehmen, sind quasi Non-Profit-Institutionen oder Organisationen aus den Orten. Und wir sehen auch, dass es für die Multiplikatoren in den Vereinen ist es echt eine Wertschätzung, dass diese Inhalte nicht mehr, also anders als im Print, nicht mehr unbedingt gekürzt und verändert, sondern 1:1 auftauchen. Und wenn wir denen jetzt auch noch einen KI-Assistenten sozusagen zur Verfügung stellen können, der ihnen vielleicht beim Schreiben und beim Formulieren hilft und dann am Ende sogar den Content verbessert, weil das sind ja in der Regel keine ausgebildeten Reporter, dann ist es auch, wie du sagst, ein interessanter Case eigentlich.
Finde ich wirklich total. Also ich weiß, ich habe immer das Beispiel genommen, wenn es so um den Teil geht, so was kann eigentlich Journalismus in Zukunft irgendwie sein, habe ich immer als Beispiel so genannt, vielleicht müsste Journalismus irgendwie auch dann halt, wenn er nicht über die Vereinssitzung berichten kann, irgendwie den Verein in die Lage versetzen, halt selber besseren Content zu produzieren. Mein Beispiel war immer, vielleicht müssen die denen die Kameras ausleihen. Und das ist natürlich der viel logischere nächste Schritt zu sagen, man stellt ihnen halt ein KI-Text-Tool zur Verfügung, mit dem sie halt diese Sachen viel, viel besser machen können. Und ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich beide. Ich weiß nicht, wie viel du noch schreiben kannst als stellvertretende Chefredakteurin. Und ich schreibe ja eigentlich fast gar nicht mehr, aber ich erinnere mich noch früher, als wir beide, vielleicht Disclaimer, als wir beide zusammen bei der SZ gearbeitet haben, wenn man ein Interview gemacht hat, und Interviews sind ja ganz krass bearbeitet. Das ist ja der einzige Vorteil an der Autorisierung, die man in Deutschland macht. Man kann ein Interview relativ krass sprachlich bearbeiten und dann es von den Leuten abnehmen lassen. Und die Leute sind immer super begeistert gewesen. Oh, guck mal, wie gut ich sprechen kann. So, wie cool das klingt, was ich irgendwie sage, was ja voll die Arbeitsleistung oder die Wirkung eigentlich von des Journalisten, der Journalistin dann war. Und wenn man diesen Effekt irgendwie erzeugen kann, indem man ihnen Tools an die Hand gibt, vor KI hätte man vielleicht gesagt, vielleicht muss man denen allen Workshops anbieten oder sowas. Aber jetzt vielleicht mit einem Tool, wo man sagt, hey, ihr kriegt hier einen Zugang von uns, der euch dabei hilft, kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, dass das einen super positiven Effekt auf die Leute hat, die dann die Zeitung lesen und kaufen sollen.
Also das ist tatsächlich ein Bereich, umgekehrt, wo man sagen muss, jetzt aus der oberen Flughöhe, sage ich jetzt mal, also gesamtredaktionell ist es jetzt aber ein Bereich, wo man sagt, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft journalistisch, sondern das ist ja eigentlich was, wo wir nur als Plattform da sind, mehr oder weniger. Und wo wir dann auch deswegen wenig Schmerz haben, da relativ durchzuautomatisieren. Also vom Upload bis sozusagen zur Bearbeitung. Natürlich gibt's immer einen menschlichen Check, aber dann auch zur automatisierten Generierung von, also Ausspielung sowieso im Digitalen, aber dann auch von Zeitungsseiten. Mhm. Das ist was glaube ich, bald kommen wird.
Cool, super spannend. Ich würde vielleicht mal noch vielleicht zum Abschluss von diesem Blog, ich habe jetzt zweimal nach Beispielen gefragt, wo es vielleicht funktionieren kann. Ich würde jetzt doch gerne einmal noch halbinstitutmäßig die Gegenteilfrage stellen und einfach mal fragen, was ist dir denn untergekommen oder wo hast du was gehört oder was gesehen, wo du das Gefühl hast, nee, das wird mit KI auf jeden Fall, das ist ein Versprechen, das auf jeden Fall nicht funktionieren wird. Gibt's da irgendwas?
Ja, klar, da gibt's viele Beispiele. Also wir nutzen bei uns in der Mediengruppe so ein eigenes Prompt-Plattform-Verwaltungssystem sozusagen, wo wir einfach kollaborativ Prompts entwickeln und eben entlang von verschiedenen Use Cases. Und was, wo wir irgendwie große Hoffnung am Anfang hatten, war Kürzen, weil es ist so ein Schmerzthema.
Ja, kill your Darlings, die Maschine hat keine Darlings, das müsst ihr eigentlich.
Ja. Genau, aber tatsächlich ist einfach die Funktionsweise oder die bisherige Denke zumindest, kommen wir ja vielleicht nachher auch noch drauf, denke, wenn man so will, von GPT, mit dem wir hauptsächlich arbeiten, ja immer die quasi Produktion von neuen Inhalten und nicht das Verändern von bestehenden Inhalt. Und deswegen tut sich da die Maschine wahnsinnig schwer. Also das ist was, wo wir relativ viel Energie schon reingesteckt haben und die Ergebnisse nicht besonders zufriedenstellend sind oder einfach zu ungenau, als dass es wirklich was bringt. Und ich habe heute früh erst mich mit einem Kollegen unterhalten, was relativ weit verbreitet, glaube ich, schon im Einsatz ist, sind so Prompts, die Polizeimeldungen, also von dem Behördensprech befreien sollen und quasi in gut verständliche, einfach verständliche Sprache übersetzen. Und da ist es aber auch so, dass es doch immer wieder zu Halluzinationen kommt. Also der Kollege hat mir erst vorhin erzählt, bei ihnen stand neulich so eine erfundene Telefonnummer und ein Zeugenaufruf dann in dem Text, der aber halt halluziniert war. Und da muss man sagen, ob das dann wirklich, wenn man sowas dann manuell rausfischen muss, dann ist eigentlich nicht viel gespart.
Lohnt sich nicht mehr. Mhm. Okay, cool. Also dann doch, um es nochmal polemisch abzuschließen, doch ein paar Arbeitsplätze, die uns bleiben. Wahrscheinlich. Immerhin kürzen.
Oh ja, na klar, und mit der KI muss ja auch jemand sprechen.
Ja, stimmt, genau. Da gibt's diese, ich weiß nicht, ob du Simpsons-Fan bist, es gibt eine Simpsons-Folge mit einem General, der den Grundschülern sagt, ihr werdet nicht mehr in den Krieg ziehen müssen, die Kriege der Zukunft werden von Robotern geführt, eure Aufgabe ist klar, ihr müsst diese Roboter bauen und warten. Das ist es so ein bisschen. Cool, vielen Dank. Ich würde sagen, und das ist jetzt auch wieder, jetzt haben wir ihn schon so oft erwähnt, schade, dass Johannes nicht da ist, weil es gibt mir noch ein Thema, das nichts mit KI zu tun hat. Oder zumindest nicht direkt, über das wir vielleicht noch kurz reden könnten, wo mich deine Meinung natürlich auch sehr, sehr interessiert. Wovon ich rede, ist natürlich die Taz, die ja schon länger angekündigt hat, dass es sie jetzt bald nicht mehr in Print geben wird. Und jetzt gibt es tatsächlich sogar ein Datum. Ich glaube,
Oktober nächstes Jahr, glaube ich.
Oktober nächstes Jahr, genau. Ich hatte Oktober im Kopf. Ich dachte nur schon Oktober dieses Jahr, aber das wäre natürlich sehr kurzfristig gewesen. Genau, Oktober 2025 gibt es die Taz nicht mehr gedruckt. Mit der Einschränkung, die Taz am Wochenende wird es weiterhin gedruckt geben. Die Wochenendausgabe einmal die Woche. Die Tageszeitung aber nicht mehr. Lena, stellvertretende Chefredakteurin bei einem Medienhaus, das Print anbietet. Was macht das mit dir?
Nicht so viel, ehrlich gesagt. Also es hat deutlich mehr mit mir gemacht als so die lokalen Blätter von Matzak und von Funke schon letztes Jahr ihre ersten Ausgaben eingestellt haben, also Lokalzeitungen in Brandenburg und in Thüringen. Die Taz ist aus meiner Sicht mit uns wirklich gar nicht vergleichbar, weder was sozusagen den AbonnentInnenkreis angeht, noch das Geschäftsmodell, noch das Verbreitungsgebiet. Die Taz erscheint in Berlin, ist eine Stadtzeitung, die hat da ganz andere Rahmenbedingungen. Die Taz ist womöglich das Medium mit der engsten, intensivsten Community überhaupt, die ja genauso wie die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, einfach wahnsinnig von einer hohen Überzeugung getrieben sind und von einem riesigen Inneren, von der inneren Motivation. Die Taz hat ja auch schon seit vielen Jahren so ein Spendenmodell, das für die gut funktioniert. Und deswegen ist es tatsächlich mit uns nicht so vergleichbar. Aber es ist natürlich schon ein krasser, also es ist halt wieder so ein historischer Wegmarker einfach in der digitalen Transformation.
Auch das, wir hatten es vorhin schon mal, dass irgendwie manche Sachen dann doch vor 10 Jahren irgendwie schon diskutiert wurden. Und das ist definitiv auch eine Debatte. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch schon vor 10 Jahren Leute gefragt zu haben, wie lange gibt's die gedruckte Zeitung denn dann noch? Wenn ich mal so dreist fragen darf, gar nicht bezogen jetzt auf euch konkret, sondern einfach so, ist das der Weg, den irgendwann alle gehen werden? Oder ist dann doch Print noch, sagen wir mal so, tägliches Print? Ich glaube, Magazine und so Wochenendgeschichten und sowas ist immer noch mal was anderes. Aber im Bereich der Tageszeitung, ist das der Weg, wo es für alle hingeht oder nicht?
Turi 2 hatte jetzt erst nochmal mit den Kollegen gesprochen, eben die da in Ostdeutschland die quasi Verbreitung von Print bei den ersten Titeln eingestellt haben in bestimmten Bereichen letztes Jahr und nachgefragt, wie jetzt eigentlich der Stand ist, wie viele davon digital lesen. Und das ist bei der Ostthüringer Zeitung, bei der OTZ, da haben tatsächlich gerade mal jetzt noch 21% der früheren Printleser ein Digital-Abo. Beim Prignitz-Kurier, der gehört zu Matzak, ist es ein bisschen mehr. Aber das was, also sozusagen, was nicht in der Fläche nicht funktioniert, glaube ich, das kann man sagen für die gesamte Branche, ist, dass die PrintleserInnen umsteigen auf irgendein Digitalangebot. Das ist immer ein kleiner Teil, wird das machen, aber ein Großteil nicht.
Ich glaube, da sind wir auch wieder beim Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Taz-LeserInnen und, ich sag mal, einem wahrscheinlich, diese Printleser da gerade im Osten sind wahrscheinlich tendenziell älter, tendenziell weniger technologieaffin und steigen sich ja nicht so einfach so aufs iPad um, wie es vielleicht ein Taz-Leser tut, ohne dass ich jetzt genau die Leserzahlen von Taz kenne, die sicher auch nicht die jüngsten sind, muss man ehrlicherweise wahrscheinlich sagen.
Nee, ganz genau. Und deswegen ist es halt schon so, unsere Kunden wollen aktuell noch ein gedrucktes Produkt. Also die werden immer weniger, weil die sterben, muss man auch mal so hart sagen. Mhm. Wir gewinnen ja auch nur sehr begrenzt neue Printleser und Abonnentinnen dazu. Aber die wir haben, die sind wahnsinnig treu und die wollen die gedruckte Zeitung. Und solange das noch so ist, wird es auch die gedruckte Zeitung noch geben. Die wird sicher immer teurer, wie jetzt auch schon. Also ich habe neulich irgendwo erst Zahlen gelesen. Vielleicht finde ich es und verlinke, dann kannst du es verlinken. Also wie die Preise für die Abo-Zeitungen explodiert sind in Deutschland oder also immer weiter angestiegen sind in den letzten 20 Jahren, ist irre. Aber die Leute zahlen das auch, weil sie es wollen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die gedruckte Zeitung eine Art Luxusprodukt sein wird irgendwann. Das sich sicher inhaltlich auch noch weiter verändern wird, weil womöglich die Aktualität, also das Aktualitätsthema immer noch größer wird oder sozusagen die Aktualität ein bisschen nachlässt. Aber auf absehbare Zeit sehe ich nicht, dass die gedruckte Zeitung in der Fläche verschwindet.
Also ein bisschen auch einfach diese Generationenfrage wahrscheinlich, oder? Also ich glaube, wie es dann mit, wenn Gen Alpha dann quasi an die Schaltknöpfe der Macht sozusagen gerät in 30, 35 Jahren sowas, dann vielleicht, aber ich bin total bei dir, was so, also ich glaube auch, dass das Print immer diese Nische haben wird. Keine Ahnung, jetzt muss man nicht jede Zeitung immer mit, die amerikanischen Medien haben natürlich immer durch die Sprache und so dieses andere Verbreitungsgebiet und so weiter und so fort, dass man die nicht eins zu eins vergleichen kann, aber sowas wie den New Yorker wird es wahrscheinlich immer auch gedruckt geben, weil das halt auch einfach, wie du gesagt hast, das ist so ein Lifestyle-Produkt. Also ich bin der Erste, der zugibt, dass ich damals das New Yorker-Abo primär hatte, weil ich diesen Jutebeutel wollte und weil die Dinger cool im Regal aussehen. Keine Ahnung, die schicken dir ein Magazin die Woche, wer soll das alles lesen? Das ist völlig unmöglich, auch wenn es wahnsinnig gut ist. Aber dass diese Nische des Luxusprodukts oder so will des Wochenendprodukts oder in dieser Nutzungssituation am Wochenendfrühstückstisch, wo man die Zeit hat und sowas, sehe ich auch total, dass es das weitergibt. Und ich weiß natürlich auch um die Zustellungsschwierigkeiten, gerade von kleineren Medienhäusern. Ja, aber schon interessant, dass dann doch die mit der Taz die erste so von den Großen diesen Schritt geht. Und ja, vor allen Dingen auch so ein bisschen, ja, sie sagen ja, sie haben es irgendwie geschafft, diesen Umstieg mit ihrer Community zusammen. Gut, das ist natürlich der Selbstbeweihräucherungsartikel, den sie geschrieben haben, wo steht, dass die Zahlen alle erreicht werden und die Ziele und so weiter. Man wird es ihnen gönnen, hoffen wir, dass es stimmt.
Ich finde das total interessant, aber weil es ist eine ganz andere Story als jetzt, wir können die gedruckte Zeitung nicht mehr überall irgendwie vernünftig ausliefern. Sagt die Taz, wir haben unsere Ziele erreicht, wir sind jetzt gut genug, dass wir quasi nicht mehr drucken müssen. Ich finde das
Good point,
schon ganz spannend. Tatsächlich, ja.
Jetzt kenne ich die internen Wirken der Taz natürlich auch nicht so wahnsinnig gut. Aber glaubst du denn, dass es so ist? Also ich würde jetzt mal nicht unterstellen, dass die Zahlen irgendwie erfunden sind oder so, aber vor allen Dingen, weil sie es ja auch schon länger angekündigt haben, es scheint ja schon wirklich eher ein strategischer Prozess gewesen zu sein und weniger so ein getriebener Prozess. Würdest du das teilen?
Mir fehlt da ehrlich gesagt auch der Einblick, aber die sind ja, soweit ich weiß, auch genossenschaftlich organisiert. Also es ist ja jetzt kein Konzern sozusagen dahinter. Deswegen glaube ich, wenn das nicht stimmen würde, dann hätten sie das auch nicht so durchgekriegt.
Nee, das glaube ich, also wie gesagt, nee, das so wollte ich gar nicht unterstellen. Aber ich glaube, der Kern des Ganzen ist, und da hast du sicher völlig recht, spannend, dass es jetzt mit der Taz passiert und vielleicht auch so ein bisschen so ein Meilenstein irgendwie, aber vielleicht dann doch auch insofern nicht ganz so indikativ für die ganze Branche, weil die Taz eben doch einfach ein ziemlicher Sonderfall ist in vielen Sachen. Also vielleicht auch noch nicht überinterpretieren, außer im Hype-Institut-Podcast.
Ja, ja. Also man muss sich vielleicht tatsächlich diese Story nochmal genauer angucken, wann sie sich welche Ziele gesteckt haben und wie sie die erreicht haben. Weil das ist ja das, was die allermeisten Verlage eben nicht schaffen. Und deswegen ist es dann auch eher manchmal ein getriebener Prozess als eben, wie du sagst, ein strategisches Vordenken.
Natürlich wird die Taz genau dieselben Probleme beim Printabsatz haben wie alle anderen Zeitungen auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei denen alles super lief und dann treffen sie diese Entscheidung, sondern dieselben Wirkmächte, die auf alle anderen wirken, wirken natürlich auch auf die Taz irgendwie auch. Ja, spannend aber auf jeden Fall. Und ich glaube, die letzte, das werden wahrscheinlich viele machen, die letzte Printausgabe werde ich mir dann wahrscheinlich doch nochmal kaufen. Vielleicht sogar am Kiosk wie unsere Vorväter.
Das wird auch sicher ein super Titel. Das ist bestimmt. Natürlich schon sehr schade, weil die Taz hat fantastische Titel. Und das wirkt natürlich gedruckt schon besser.
Ja, vielleicht muss man sich das dann als Journalist oder so Meta-Journalist auch irgendwie rahmen oder sowas. Mhm. Mal gucken. Ist ja noch ein Jahr hin zum Überlegen, was sie dann kostet.
Schon mal vorbestellen.
Genau. Oder noch schnell ein Abo abschließen. Wie wär's denn mal damit? Genau noch mal. Warum nicht mal ein Print-Abo abschließen 2024? Das wär's doch. Lena, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir sind am Ende der aktuellen Folge. Ich hätte mir keinen besseren Ersatz für Johannes wünschen können. Vielen Dank für die Einblicke. Danke, dass du da warst. Und an alle anderen da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge des Hype-Institut. Macht's gut. Danke, Lena.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat riesen Spaß gemacht.